Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mein Name ist Sandra Pfister und ich begleite Sie durch diese Sendung. Ganz herzlich willkommen. Unsere Diskussion packt eine der heißesten sozialen Fragen derzeit in Deutschland an. Eine, von der wir dachten, dass sie längst gelöst sei, und eine, die alle betrifft, dass wir nämlich zu wenig Wohnungen haben. Bauen ist innerhalb kurzer Zeit ziemlich teuer geworden und deshalb lassen es viele im Moment einfach sein. Sowohl Privatleute als auch Immobiliengesellschaften. Viele, die kaufen wollen, können deshalb nicht und viele, die mieten wollen, auch nicht, weil sie nichts mehr finden oder die Mieten astronomisch sind. Wie kommen wir da raus? Das ist heute unser Thema. Die Bundesregierung, nach der die Bauindustrie lautstark gerufen hat, die hat diese Woche geliefert beim sogenannten Baugipfel. Reicht das, was sie geliefert hat? Ich freue mich über die interessante und kluge Runde, in der wir diskutieren. In alphabetischer Reihenfolge sind dabei Martin Gornig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Jan-Marco Lutschak für die CDU im Bundestag und dort Ihr Fachmann für Mieten. Sander Martens, Sie sitzen im Bundestag für die SPD und kümmern sich auch ums Mieten. Und Charlotte Thielmann von Detektor FM. Bei Ihnen muss ich ein bisschen länger ausholen, Frau Thielmann, denn Sie haben mit einer Kollegin zusammen den Podcast Teurer Wohnen gemacht und dafür viel Anerkennung bekommen, unter anderem den Deutschen Radiopreis. Da geht es an einem Beispiel um den in Anführungszeichen Irrsinn auf dem Berliner Wohnungsmarkt, wie nämlich alteingesessene Mieterinnen und Mieter aus Berlin-Charlottenburg vertrieben werden, weil ein Investor dorthin, wo sie gewohnt haben, lukrativere, also teurere Wohnungen hinstellt mit sehr viel höheren Mieten. Und er darf das, ganz kurz zusammengefasst, weil er ein paar mehr Wohnungen baut, als da vorher gestanden haben. Weil mehr als die Hälfte von uns allen, der Bevölkerung in Deutschland, mietet, so viel wie in keinem anderen Land, zählt es ja tatsächlich, ob dieses Land wirklich noch mieterfreundlich ist oder ob es das noch sein möchte. Und damit fangen wir gleich an. Erstmal schauen wir ganz kurz zurück auf das, was da vor 3 Tagen überhaupt passiert ist beim Gipfel. Womit will die Regierung dafür sorgen, dass mehr gebaut wird? Ich werfe mal 3 Sachen in den Raum, indem sie sagt, die Energiestandards müssen jetzt nicht noch höher geschraubt werden. Wir geben Familien günstigere KfW-Kredite und den Ländern etwas mehr Geld für Sozialwohnungen. 3 Punkte von 14. Reicht das? Fragen wir die Opposition, fragen wir Jan-Marco Lutschak. Was sagen Sie?
Also wenn ich es in einem Wort beantworten soll, nein, das reicht nicht. Es ist ganz klar, wir haben eine wirklich dramatische Situation auf dem Wohnungsmarkt. Es wird einfach schlichterdings zu wenig gebaut und deswegen hätte es eine wirkliche Zeitenwende für bessere Rahmenbedingungen beim Wohnungsneubau benötigt. Das, was jetzt vorgeschlagen worden ist auf dem Baugipfel im Kanzleramt, 14 Punkte, ist an vielen Stellen nichts Neues, ist nichts Bekanntes. Das, was vorgeschlagen wird, ist aber sehr, sehr zaghaft. Sie haben zum Beispiel Punkte angesprochen, also dass jetzt Gebäudestandards nicht verschärft werden. Das ist gut, das ist auch eine Forderung, die wir als Union gehabt haben. Das führt aber nicht dazu, dass das zentrale Problem angegangen wird. Bauen in Deutschland ist zu teuer. Und das macht das Wohnen unbezahlbar. Und deswegen wäre das Zentrale gewesen, dass man die Baukosten runterbekommt. Und da ist in diesem Paket tatsächlich nichts vorgeschlagen, sondern es geht wirklich darum, dass man jetzt Standards nicht verschärft. Okay, in Ordnung, aber weiter absenken die Baukosten, dass man am Ende wieder bezahlbaren Wohnraum kommt. Da ist leider viel zu wenig drin.
Sander Martens, ich gebe das weiter an Sie. Die SPD sitzt ja mit im Regierungsboot. Ist die soziale Schieflage, die wir haben, mit dem, was da passiert ist beim Baugipfel, ein Stück weit beseitigt?
Ein Stück weit finde ich schon. Also ich finde es wichtig, dass wir, wo wir uns jetzt wahrscheinlich am Gipfel von jahrzehntelanger vielleicht nicht richtiger Entwicklung befinden, sodass wir jetzt spätestens mit dieser Regierung seit Ende 2021 eingesehen haben, dass wir das Ruder wirklich ganz schnell rumreißen müssen und einen bezahlbaren Wohnraum schaffen müssen. Insofern sind wir auch gerade dabei, inmitten vieler verschiedener Krisen auch diese Wohnungsbaukrise zu lösen. Und mir ist es wichtig zu sagen, dass wir nicht nur aufs Bauen, Bauen, Bauen Mauern schauen, sondern auch darauf, was und wie und für wen gebaut wird. Und zweitens, dass wir auch nicht so lange warten, bis was gebaut wird, wohl wissend, dass es nicht alleine nur durch Bauen, dass wir die Mieten deshalb in den Griff bekommen. Insofern bin ich dafür, dass wir neben dem Bauen auch darauf schauen, mit welchen Instrumenten wir die Mieten jetzt heute für die heutigen Mieterinnen senken können. Mhm.
Die Bau- und Immobilienbranche, die hat ja bei diesem Gipfel gar nicht so viel abbekommen. Sie wollte eine niedrigere Mehrwertsteuer auf alles, was mit Bauen zu tun hat. Sie wollte niedrigere Zinsen, sie wollte einen großen Subventionstopf, hat sie nicht bekommen. Martin Gornig, was halten Sie als Ökonom davon?
Wahrscheinlich ist das erstmal richtig. Es ist so, dass wir uns ja wirklich in einer Spannungssituation befinden. Auf der einen Seite ist es richtig, ökonomisch gedacht, wenn wir einen Mangel an einem Gut haben, dass wir mehr von diesem Gut brauchen. Und dann lässt sich auch es leichter verteilen. Auf der anderen Seite macht es keinen Sinn, wie ein störrisches Kind zu sagen, die Welt verändert sich, es fängt an zu regnen, ich will aber weiter draußen spielen. Und so kommt mir das ein bisschen vor, nämlich wir haben eine Vervierfachung der Finanzierungskosten, Fremdfinanzierungskosten, wir haben höhere Baukosten. Das heißt, wir können nicht mehr so auf dieses Ziel setzen, zu sagen einfach, wir versuchen die Probleme am Wohnungsmarkt durch Neubau, durch viel, viel, viel Neubau zu lösen. Und dementsprechend denke ich schon, sollten wir da weiter ansetzen, auch in der Diskussion, wie ist die richtige Reaktion darauf? Wo muss dann wirklich gezielt neu gebaut werden, damit wir mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen?
400.000 Wohnungen haben Sie angesprochen. Das war das Ziel der Bundesregierung. So viel wollte sie bauen. 200.000, sagen die Verbände, sagt die Regierung selbst, schaffen wir maximal jetzt im Jahr, wenn es irgendwie gut läuft. Wo wenig gebaut wird, da steigen die Mieten, aber die Mietwohnungen entstehen dort, wo sie besonders gebraucht werden, in den großen Städten, vor allem ja im eher hochpreisigen Segment. Würden Sie das so sagen nach Ihren Recherchen, Frau Thielmann?
Ja, auf jeden Fall, wobei der Fall, den wir uns angeschaut haben, ja gar keine Mietwohnungen betrifft, sondern dort sind Eigentumswohnungen entstanden, die auch zumindest mit den Käufer und Käuferinnen, mit denen wir gesprochen haben, die hatten nicht vor, das zu vermieten. Insofern sind diese Wohnungen nicht mehr auf dem Mietmarkt verfügbar. Und ich würde Herr Gornig recht geben, dass es dann darauf ankommt, was gebaut wird. Also nicht jede Wohnung, die entsteht, hilft den Mietern, die Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden, weiter. In unserem Fall hatten wir Mieterinnen und Mieter, die haben 5, 6, 7 Euro pro Quadratmeter in einer Mietwohnung, teilweise frisch sanierten Wohnungen gezahlt. Dann kommt ein Investor, reißt das Ganze ab, baut einen Neubau, wo die teuerste Wohnung 22.600 Euro den Quadratmeter kostet. Das ist was, womit natürlich die Mieterinnen und Mieter, die dort vorher gewohnt haben, nichts anfangen können. Und die auch entsprechend ja nicht besonders erfreut darauf reagieren, wenn man ihnen sagt, dass dieser Neubau ihnen doch am Ende auch helfen sollte. Insofern würde ich da zustimmen, dass gerade in den Innenstädten sehr teurer Neubau entsteht und der uns nicht unbedingt weiterhilft.
Denn da müssen wir jetzt als allererstes noch mal genau hinschauen, was überhaupt fehlt an Wohnungen. Es fehlen ja nicht überall welche, sondern sie fehlen vor allem in den großen Städten ja gar nicht, oder?
Ja, sie fehlen vor allem in den großen Städten, sie fehlen auch nochmal vor allem in den großen Größen und dann vor allem im preisgünstigen Segment. Also Sie merken, wenn man das zusammenpackt, dann ist das sicherlich, sagen wir mal, schon ein Problem, was man vielleicht dann auch nicht unmittelbar mit Pauschalinstrumenten angehen kann und sollte. Also es kommt wirklich darauf an, dort, wo der Druck besonders stark ist, den Neubau zu organisieren. Das heißt also in den Städten, in den Bereichen größerer Wohnungen und eben auch sozial bezahlbar. Das heißt letztendlich bei den Neubaukosten, die wir haben, letztendlich nur über sozialen Wohnungsbau.
So, und das lohnt sich für Bauinvestoren nicht, weil die niemals die Mieten rauskriegen, die sie bräuchten, dass das für Sie rentabel geht. Herr Lutschak, trotzdem sagen Sie, bauen, 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 das ist die Lösung. Aber so pauschal funktioniert es ja dann nicht.
Also ich würde Herrn Gornig ganz vehement widersprechen wollen. Wundert mich ehrlich gesagt auch rein bei einer Betrachtung in der Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Wir haben einfach schlechterdings zu wenig Wohnungen. Und deswegen steigen die Preise auch so. Und das ist ja richtigerweise gesagt worden. Wir haben insbesondere in den großen Städten, in den Ballungsgebieten momentan Situationen, wenn dort eine Wohnung auf dem Markt angeboten wird zur Miete, Da kommen ganz schnell ein paar hundert Leute zusammen. Da stehen 500 Leute in der Schlange und wollen diese eine Wohnung haben. Und deswegen ist auch das, was mit Blick auf das Mietrecht jetzt gerade schon von Seiten der SPD ausgeführt wurde, man müsse auch da mal gucken und stärker regulieren, das nutzt am Ende nichts. Ich bin sehr für starke soziale Leitplanken im Mietrecht und niemand soll aus seiner Wohnung verdrängt werden. Aber um in diesem Bild von der Schlange bei den Wohnungsbesichtigungen zu bleiben, wenn da 500 Leute in der Schlange stehen, werden am Ende, ganz egal wie stark ich reguliere, 499 nach Hause gehen und keine Wohnung haben, weil es eben nur diese eine Wohnung gibt. Und deswegen ist für mich ganz zentral, es ist ein bisschen jetzt formelhaft in diesem Bauen, Bauen, Bauen zusammengefasst, aber das ist das Entscheidende. Wir müssen das Angebot ausweiten und dafür müssen wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und Herr Gornick hat ja richtigerweise darauf hingewiesen, es sind am Ende die Baukosten. Und zwar nicht nur für den sozialen Wohnungsbau, sondern auch für den frei finanzierten Wohnungsbau, der ja volumenmäßig viel, viel höher und mehr Quantität ausmacht als der soziale Wohnungsbau. Wir müssen da runterkommen. Ich meine, das sagt schon etwas aus, wenn große Player wie Vonovia zum Beispiel 60.000 Wohnungen, die sie in der Planung hatten, jetzt zurückstellen, weil am Ende, Sie hatten darauf hingewiesen, Frau Pfister, da kommen am Ende Mieten raus von 18, 19, 20 Euro und mehr und die kann am Ende keiner mehr bezahlen. Und dass da ein Unternehmen sagt, unter den Bedingungen baue ich nicht mehr, weil ich werde die Wohnung ja gar nicht mehr los, das ist absolut nachvollziehbar. Und deswegen ist der zentrale Punkt, und das ist auch unser Kritikpunkt an dem Maßnahmenpaket, wir müssen die Diskussion auch über Baustandards führen. Wenn wir immer das Premium-Segment bauen wollen, also etwa beim Schallschutz, das sind wir europaweit Spitzenreiter und bei vielen Dingen mehr, dann kommen da am Ende solche Mieten raus. Und dann geht es eben auch über energetische Standards und vieles mehr. Diese Diskussion ist schwierig, aber die müssen wir führen, wenn das Bauen nicht günstiger wird. In Deutschland bleibt Wohnen unbezahlbar. Und das können wir uns nicht leisten, können die Menschen sich nicht leisten. Die Leidtragenden sind am Ende diejenigen, die eine bezahlbare Wohnung suchen. Und da müssen wir ansetzen.
Also ich muss auch wieder vehement widersprechen. Mehr Wohnungen, habe ich nicht gesagt, dass die schlecht sind. Das ist wunderbar. Ich kann mich daran erinnern, die CDU hatte sozusagen, als sie noch das Ministerium oder das Vorgängerbereich, auch große Zahlen, 300.000, 350.000. Natürlich ist es aber, auch ich würde mich freuen, wenn wir sozusagen im nächsten Jahr dann die 400.000 neuen Wohnungen vermelden können. Aber die Vorstellung zu sagen, die Kosten, also die Finanzierungskosten haben sich vervierfacht und wir tun so, als wäre nichts passiert. Das ist doch falsch. Mittelfristig gebe ich Ihnen völlig recht. Wir müssen auf jeden Fall mehr Wohnungen bauen, solange wir davon ausgehen, dass hier mehr Menschen wohnen wollen. Das ist ganz klar. Und aber in dem Moment, wo ich jetzt vor dieser Veränderung stehe, nämlich der Vervierfachung der Finanzierungskosten, muss ich doch überlegen, wie kann ich jetzt in dem Moment reagieren? Ich kann nicht sagen, der Steuerzahler soll jetzt diese Finanzierungskosten übernehmen und das soll für alle jetzt genauso erstmal so bleiben. Und von daher gibt es jetzt kurzfristig aus meiner Sicht nur die Reaktion zu sagen, okay, wenn wir halt nicht 400.000, sondern nur 200.000 Wohnungen schaffen können, dann schaffen wir doch wenigstens die 200.000 Wohnungen da, wo sie am meisten fehlen.
Ich möchte an dieser Stelle aus meiner Sicht mit einem großen Irrtum aufräumen, nämlich der Wohnungsmarkt funktioniert eben nicht nach den Regeln wie ein Gemüse- oder Obstmarkt. Und so dass man sagen kann, je mehr wir bauen, desto mehr sinken dann automatisch die Mieten, weil es dann ja mehr Angebot gibt. Weil das ist nicht nur mein Bauchgefühl, es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, die verschiedene Kommunen unter die Lupe genommen haben und zeigen, dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass dort, wo mehr Wohnungen gebaut werden, automatisch auch die Mieten sinken. Das heißt, die Hoffnung, Hauptsache bauen, bauen, bauen und dann sinken die Mieten schon allein nach den Marktregeln, die tritt einfach nicht ein. Sodass wir uns andere Maßnahmen auch überlegen müssen. Und wenn wir jetzt sehen, und das sagt uns ja die private Wohnungswirtschaft ganz deutlich, der Grund, warum sie nicht mehr bauen, warum sie ihre Bauprojekte erstmal einstellen, liegt daran, dass es eben sich nicht mehr lohnt, dass es nicht mehr rentiert, weil die Kosten so gestiegen sind, dass ein privates Unternehmen genau das tut, was ein privates Unternehmen tut. Er guckt sich das an und sagt, lohnt sich nicht. Nun kam mir aber eine Situation, dass die private Wirtschaft sagt, wir bauen nicht, weil es sich nicht mehr lohnt. Wir aber trotzdem bezahlbaren Wohnraum für die Menschen in diesem Land brauchen. Also ist die einzige Schlussfolgerung, dass jemand bauen muss, dem es nicht primär um die Gewinne und Rendite geht. Das heißt, aus meiner Sicht schlägt gerade in dieser Krise die Stunde des kommunalen, genossenschaftlichen Bauens, den wir mit allen Mitteln, die wir haben, stärken müssen. Ich bin auch dafür, dass bei der Auswahl verschiedener Maßnahmen wir gerade diesen Sektor besonders bevorzugen und fördern müssen, weil letztendlich ist auch klar, wir können jeden Euro an staatlicher Förderung nur einmal ausgeben und damit sollten wir aus meiner Sicht die Signale senden, dass wir genau diese Branchen unterstützen, die bezahlbaren Wohnraum jetzt zur Verfügung stellen, denen es nicht in allererster Linie um ihre Gewinne geht. Wenn niemand mehr baut, weil es nicht mehr attraktiv ist, müssen das eben diese Unternehmen tun. Was natürlich nicht heißt, dass wir auch auf der anderen Seite nicht alle Maßnahmen ergreifen sollten, die auch ansonsten die Kosten senken. Darüber sprechen wir ja auch. Aber wenn Staat irgendwas unterstützt, dann aus meiner Sicht in erster Linie Genossenschaften und Kommunen.
Ich will es nur mal ein bisschen zuspitzen. Das heißt, wir brauchen ein gemeinnütziges Wohnsegment, in dem die Mieten ausdrücklich niedrig gehalten werden. Ist das das Plädoyer?
Exakt. Deshalb das auch die Wohngemeinnützigkeit, genau. Also wir haben in den letzten Jahren aus meiner Sicht verschiedene Fehlentscheidungen getroffen, die jetzt zu der Lage geführt haben, in der wir jetzt sind. Insofern können wir uns durchaus darauf besinnen, wie wir schon mal Wohnungs- und Bodenpolitik gemacht haben.
Ich möchte nur ganz kurz ergänzen, dass die Wohnungsbaubranche ja auch in Zeiten, in denen sie bessere Rahmenbedingungen hatte, nicht besonders gerne sehr, sehr günstige Mietwohnungen gebaut hat. Also wir haben ja die Situation, dass wir eine Wohnungskrise haben, nicht erst seit 2 Jahren, seit die Zinsen gestiegen sind und insgesamt die Baukosten sehr stark in die Höhe geschossen sind. Jetzt haben wir eine tatsächlich sehr schwierige Situation für die Projektentwickler. Aber auch davor hat es sich ja für Projektentwickler in den Städten, also da, wo Wohnraum fehlt, sehr viel mehr gelohnt, teuer zu bauen. Und da muss man, glaube ich, schon politisch sehr gezielt rangehen und sagen, Anreize setzen, dass eben bezahlbar gebaut wird tatsächlich und dass am Ende nicht nur eine sehr kleine Gruppe der Bevölkerung von diesen neuen Wohnungen profitiert.
Also Herr Lutschak, wie würden Sie garantieren, dass bei Bauen nicht nur hochpreisige Wohnungen rauskommen?
Also am Ende ist es natürlich völlig richtig und wir als Union sprechen uns ja gar nicht gegen den sozialen Wohnungsbau aus. Natürlich ist das ein ganz wichtiger Faktor in dem ganzen Segment Wohnungsneubau. Aber es reicht eben nicht aus und das will ich dann schon nochmal als eine Reaktion auf Frau Martens sagen, weil da immer so durchklingt, die Unternehmen bauen deswegen nicht mehr, weil es sich nicht mehr rendiert, weil sie nicht genug Rendite und nicht genug Gewinn herauskommen. Das ist falsch. Am Ende ist es so, sie bauen nicht, weil am Ende wegen der hohen Baukosten Mieten von 20 Euro rauskommen. Und 20 Euro kann sich kein Mensch in Berlin und an ganz vielen anderen Städten niemand mehr leisten. Und deswegen trägt sich das Projekt nicht. Und der Punkt ist doch, ich muss doch sehen, wie so eine Finanzierungsstruktur eines Projektes. Also ich habe bestimmte Baukosten, die muss ich irgendwie refinanzieren. Und das womit ich, wenn ich Wohnungsbau mache, das refinanziere, sind am Ende Mieten. Und wenn meine Baukosten so hoch sind, dass da am Ende Mieten rauskommen, wo ich aber weiß, die sind am Markt gar nicht durchsetzbar, weil es keiner mehr bezahlen kann, dann rechnet sich das Projekt nicht. Das hat aber nichts mit der Renditeerwartung der Unternehmen zu tun, sondern es hat etwas mit der Situation der Menschen zu tun, dass ich diese Mieten nicht mehr leisten kann. Und deswegen muss doch der Ansatzpunkt sein, dass wir die Baukosten senken. Das ist der zentrale Punkt. Dann kriegen wir das auch hin, dass am Ende bezahlbarer Wohnraum entsteht. Das schließt überhaupt nicht aus, dass wir sozialen Wohnungsbau machen und deswegen bin ich auch sehr dafür, dass wir in einem großen Mix natürlich auch Anreize setzen, steuerliche Förderung, nur wenn bestimmter Mietwohnungsneubau entsteht, wo bestimmte bezahlbare Mieten am Ende die Folge sind, also dass man sozusagen die Kosten pro Quadratmeter begrenzt, all das ist etwas, was wir ja auch vorgeschlagen haben, dass wir ein sehr gezielter Anreiz, um bezahlbaren Wohnen zu gewährleisten.
Herr Gornig, darf ich da ganz kurz nochmal reinkrätschen?
Denn Sie gerne, dann aber anschließend ich.
Ja, ich spreche auch ganz, ganz gezielt Sie an, denn das hörte sich jetzt so an, als würden Renditen beim Wohnungsbau überhaupt keine Rolle spielen. Wir haben ja aber seit ungefähr 20 Jahren eine ganz klare Entwicklung, auch in Deutschland, dass Wohnungen auch Kapitalanlage sind, auch für Privatleute, auch für Investoren aus dem Ausland, für größere Gesellschaften. Dieser Aspekt Wohnungen als Investitionsobjekte, die natürlich Renditen abwerfen, spielt das nicht doch da irgendwie mit rein?
Ja, selbst kommunale Wohnungsbauunternehmen sind verpflichtet oder genossenschaftliche Wohnungsbauunternehmen sind verpflichtet, sagen wir mal, kostendeckend zu arbeiten. Also deswegen spielen diese Kosten immer eine große Rolle. Ich würde so gerne zustimmen und sagen, ja, wir müssen die Baukosten senken. Aber ich weiß nicht, wissen Sie, wievielte Baukostensenkungskommission wir haben? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls sind wir da bisher nicht so richtig vorangekommen. Wir haben ja das Niveau der Neubau-Fertigstellungszahlen seit 2000 2010 deutlich erhöht. Wir haben das ja auch genutzt, dass die Finanzierungsbedingungen besser geworden sind. Also wir sind ja von 100.000 auf 300.000 neue Wohnungen jährlich gekommen. Also sozusagen, dass da nun gar nichts passiert ist, kann man ja auch nicht sagen. Und ich denke nur, wir müssen jetzt wirklich auch ein bisschen auf die aktuelle Situation gucken, dass wir immer ich befürworte auch die 12. Bausenkungskommission und hoffe, dass vielleicht die besser als die 11. zu Ergebnissen führt. Ich denke nur, in der jetzigen Situation haben wir ja wirklich das Problem, dass da ja was völlig stagniert, was sozusagen herausgeht. Und wir müssen den sozialen Brennstoff da rausnehmen. Denn was ich leider auch anbieten muss bei der Strategie, die ich vorschlage, ist natürlich, dass das auch nur für wenige. Nämlich für diejenigen, die wirklich, sag mal, Sozialbauten beziehen dürfen. Das sind ja auch nur wenige.
Und es sind auch nur die Hälfte derjenigen. Also nochmal, also weil Sie ja vielleicht gar nicht gesagt hatten, naja, dann bauen wir 200.000, aber die dann wenigstens bezahlbar. Wenn wir das hinkriegen würden, wäre schon mal okay. Aber dann haben eben 200.000 Leute eine Wohnung. Wir brauchen aber realistisch sogar 500.000 oder 600.000 Wohnungen im Jahr. Das heißt, wir haben immer noch 300.000 Leute, die auf der Straße stehen. Genau. Deswegen kann das ja nicht das Ziel sein, dass wir uns damit zufrieden geben, sondern wir müssen, und da bin ich allerdings ganz bei Ihnen, es geht nicht so sehr darum, dass wir ein Erkenntnisdefizit haben, sondern wir haben in der Tat schon viele Baukostensenkungskommissionen gehabt und viele Vorschläge auf dem Tisch. Und das, was jetzt im Maßnahmenpaket dort niedergelegt ist, ist auch alles gar nicht neu, sondern da sind die allermeisten Sachen, das ist alles bekannt. Es wird nur nicht umgesetzt. Und da müssen wir hinkommen. Wir müssen jetzt endlich mal ins Handeln kommen. Und das ist eben auch einer der zentralen Vorwürfe, die wir an der Stelle der Bauministerin gar nicht so sehr, weil die hat von ihren Kompetenzen leider gar nicht so die Möglichkeit und hat auch nicht das politische Gewicht und die Durchsetzungskraft. Am Ende ist es die Aufgabe des Kanzlers, hier für Führungskraft zu sorgen und am Ende dafür zu sorgen, dass wir die Dinge umgesetzt bekommen. Dieses Paket sagt, also Professor Süde kommt zum Beispiel, der jetzt auch nicht irgendein Ökonom ist, sondern der ist Regierungsberater, der sagt, dieses Paket führt dazu, dass maximal 30.000 Wohnungen zusätzlich entstehen. Wenn aber wir überhaupt nur, so sagen die Experten, im nächsten Jahr knapp 180.000 Wohnungen bauen können, dann kommen da meinetwegen noch 30.000 hinzu, sind wir bei 210.000, da fehlen aber immer noch 290.000 Wohnungen. Das ist zu wenig. Und deswegen bin ich sehr enttäuscht von diesem Paket. Es ist zu zaghaft. Es sind keine mutigen Entscheidungen getroffen worden, sondern es bewegt sich alles auf dem bisherigen Niveau. Man dreht an kleinen Stellschrauben, man hat aber nicht den großen Wurf gemacht, der jetzt in dieser wirklich dramatischen Situation notwendig gewesen wäre.
Aber in unserem Land ist es ja auch nicht nur hier die Bundesebene und Kanzler, der solche Entscheidungen trifft und vor allem auch umsetzt, sondern da müssen ja alle drei Ebenen zusammenspielen, Bund, Länder und Kommunen. Und auch da, jeder kann an seiner Stelle die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Da sind wir auch bei längerfristigen Maßnahmen wie Bodenpolitik und Vorkaufsrecht der Kommunen, weil wir wissen, wenn wir über Kosten sprechen, dass die höheren Kosten nicht unbedingt die Zinsen und die Baukosten an sich sind, sondern eben die Bodenpreise, weil wir auch sehen, dass auch in Städten, insbesondere in guten Lagen, auch mit Grundstücken spekuliert wird, dass wir oft auch Flächen haben, wo der Eigentümer da gar nicht gedenkt, um Wohnungen zu bauen und schon gar nicht bezahlbare, weil es eigentlich einfach gutes Geschäft ist, einfach mit der Steigerung der Bodenwerte zu spekulieren. Auch da müssen wir entsprechende Maßnahmen ergreifen, aber das kann weder ein Kanzler noch eine Ministerin alleine. Deshalb wäre es ja auch schön, wenn auch die Länder und Kommunen, wo auch die CDU und andere Parteien das Sagen haben, wenn wir da Hand in Hand dieses Ziel verfolgen würden, das würde schon, glaube ich, viel, viel mehr bringen.
Wie kriegen Sie denn das ist ja überhaupt nicht geschehen, das hat nicht geklappt auf dem Baugipfel, wie kriegen Sie denn die Länder dazu, die Grunderwerbsteuer abzusenken, die seit 2006 steigt und steigt und steigt, außer in Bayern?
Ja, also das ist eine Forderung, die seit vielen Jahren eigentlich erhoben wird, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Ich finde, also vor allen Dingen für die Familien in unserem Land, wo immerhin 80% aller Menschen in Deutschland immer noch sagen, mein Traum ist eigentlich, das ist das eigene Einfamilienhaus, das sind die eigenen vier Wände, in die ich möchte. Das ist so ein bisschen das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft, was in unserem Land fast gar nicht mehr erfüllbar ist. Selbst wenn jetzt zwei Personen da sind im Haushalt, die verdienen auch, das ist für die allermeisten nicht mehr darstellbar. Und da müssen wir auch wieder über die Kosten, in dem Falle die Kaufnebenkosten, reden. Und das ist insbesondere auch die Grunderwerbsteuer, die ja bis zu 6,5% mittlerweile beträgt. Deswegen finde ich es persönlich sehr richtig, wenn wir dort den Familien einen Freibetrag geben würden für den erstmaligen Erwerb von selbstgenutzten Eigentum, familienfreundlich ausgestaffelt. Also das heißt, wenn ein Kind dabei ist, wird der Freibetrag höher. Das ist etwas, was wir als Bund regeln könnten. Aber in der Tat, die Einnahmeausfälle resultieren bei den Ländern und deswegen sind die Diskussionen da auch sehr schwer. Ich würde aber trotzdem immer sagen, wir können es ja wir können es ja regeln als Bund. Und ob die Länder dann eine entsprechende Öffnungsklausel in Anspruch nehmen, das obliegt dann ihnen. Und das sagt dann eben auch über die jeweilige Landesregierung auch etwas aus, ob sie diese Öffnungsklausel in Anspruch nehmen oder nicht. Nur momentan ist es so, wir haben lediglich einen Diskussionsentwurf aus dem Hause von Christian Lindner. Er wäre dafür zuständig. Und es geht nicht vorwärts bei dieser Fragestellung von Seiten der Ampel. Und da nehme ich auch ganz ausdrücklich auch die Länder, die CDU regiert ist, mit in die Pflicht. Auch die müssen sozusagen, wenn diese Öffnungsklausel vom Bund von der Ampel geschaffen wurde, sich daran auch messen lassen.
Will ich kurz nochmal...
Also dürfen Sie gar nicht.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil also in der jetzigen Situation ist ja verständlich, wie gesagt, also das langfristige Ziel, Baukosten senken, ich glaube, da gibt es ja nicht nur in dieser Runde keinen Dissens. Wir wollen alle die Baukosten senken. Aber wie erreiche ich das? Und da muss man auch zulassen, dass ein Markt sich mal etwas erholt. Also Sie hatten vorhin angesprochen die Immobilienpreise. Also dass die Immobilienpreisentwicklung spiegelt ja zum Stück auch wieder die enorm günstigen Finanzierungskosten. Warum konnten die Immobilienpreise so steigen? Na, weil die Finanzierungskosten so gering waren. So, und natürlich müssen wir jetzt natürlich auch ein bisschen zulassen, dass der Markt auch sozusagen das wieder freigibt an Potenzial. Also wenn ich jetzt sozusagen die Nachfrage genau auf dem gleichen Niveau halte wie bisher, dann fehlt es ja sozusagen auch an Anpassung der Preise nach unten. Also wir brauchen doch sinkende Immobilienpreise. Das sind doch überschießende Immobilienpreise in vielen Ballungsräumen gewesen. Wir brauchen auch mal ein Sinken auch der Baupreise, die sind nämlich nicht nur gestiegen, weil die Materialien teuer geworden sind, sondern auch, weil die Gewinnsituation der Bauunternehmen sich deutlich verbessert hatte. Also hier brauchen wir auch Gegenreaktionen und die führen auch zu einem Sinken. Und das müssen wir auch zulassen. Wir müssen das zulassen, dass die Immobilienpreise sinken und wir müssen zulassen, dass die Gewinnsituation der Bauunternehmen sich an die neue Situation anpasst.
Da sind wir so ein bisschen bei der Frage, ob wir eigentlich ein Land der Mieter oder der Eigentümer sind, weil jetzt die Eigentümer sagen, das ist aber schrecklich, dass im Schnitt die Immobilienpreise um 10% sinken. Ne? Also das ist es, was Sie meinen, dass wir das eigentlich willkommen heißen sollten, weil das also wieder eine Regulierung nach unten ist.
Die Immobilienbesitzer wahrscheinlich nicht, weil die im Regelfall oder viele ja in ihrem Gebäude sind und das gar nicht veräußern wollen. Also ein Mitleid mit der Immobilienbranche und ein Mitleid mit dem Bauunternehmen fällt mir schwer. Wenn wir uns die Entwicklung der Gewinnsituationen und der Immobilienpreise in den vergangenen Jahren angucken, dann waren die doch sehr, sehr günstig und ich glaube, dass wir da einfach auch eine Bereinigung brauchen. Jetzt, wo die Bedingungen nicht mehr so günstig sind von der Finanzierungsseite, brauchen wir auch eine Gegenreaktion, was die Baupreise und was die Immobilienpreise angeht.
Ich will mich gerne mit einem Missverständnis, Herr Gornick, aufräumen. Also wenn ich jetzt dafür werbe, dass die Rahmenbedingungen sich verbessern müssen. Ich habe ja für eine echte Zeitenwende, für bessere Rahmenbedingungen geworben. Dann tue ich das ja nicht, weil ich sage, die Bauwirtschaft, die braucht jetzt irgendwie noch einen Impuls und da muss es irgendwie besser gehen. Sondern mir geht es ja darum, dass wir den Menschen in unserem Land helfen.
Es gibt auch die Forderung, ja 50 Milliarden sozusagen mal auszuschütten, damit da kein Einbruch stattfindet.
Also in der Tat, wir haben jetzt irgendwie nirgendwo ein Füllhorn in der Ecke stehen. Irgendwie die Haushaltsmittel sind endlich. Deswegen muss man gucken, was ist seriös auch machbar. Aber nochmal, es geht jetzt nicht so sehr um die Unternehmen. Also jetzt mal jenseits der Frage, dass natürlich auch da Jobs dranhängen und das ist eine gesonderte Situation. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass wir die vielen, vielen Menschen, ich habe vorhin das Bild bemüht, dass 500 Menschen in einer Schlange bei einer Wohnungsbesichtigung stehen und das ist jetzt nicht irgendwie ausgedacht, das gibt es hier in Berlin und zwar jedes Wochenende. Um die Menschen geht es und deswegen müssen wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass gebaut werden kann. Gerne gemeinnützig, gerne auch im sozialen Wohnungsbau, aber eben auch frei finanziert, weil ansonsten kriegen wir die Volumina niemals hin. Und das muss der entscheidende Punkt sein, dass die Bauwirtschaft in den letzten Jahren auch während Corona gut dagestanden hat, auch gut verdient hat, ist gar keine Frage. Aber das kann ja nicht am Ende sozusagen politisch jetzt dazu führen, dass man sagt, naja gut, denen ging es jetzt ein paar Jahre irgendwie gut und jetzt ist es nicht so schlimm, wenn es den schlecht gibt, weil das Resultat am Ende wäre, dass die Leidtragenden diejenigen sind, die da in der Schlange bei der Wohnungsbesichtigung
sind. An der Stelle noch mal einen kurzen Cut. Waren Sie ganz kurz? Ich sage noch mal kurz, wo wir eigentlich sind, denn wir sind im Deutschlandfunk, den hören Sie gerade und wir diskutieren darüber, wie wir es hinkriegen, dass es wieder mehr bezahlbaren Wohnraum gibt, sowohl für Menschen, die kaufen wollen, als auch für Menschen, die mieten wollen. Frau Thielmann, Sie wollten, glaube ich, gerade was sagen, ne?
Genau, also mir ist noch nicht ganz klar, wie die Familie, die sich am Stadtrand mit Baukindergeld ein Häuschen im Grünen baut, der Wunsch danach ist sehr nachvollziehbar. Klimatechnisch könnte man auch darüber diskutieren, ob das eine gute Lösung ist, dass sehr viele Familien das weiterhin tun. Wie das die Schlange vor dem günstigen Mietshaus in Berlin verringern soll.
Also da könnte ich, ergänzen und sagen, genau deswegen ist es ja für uns in der Politik, zumindest für uns in der Sozialdemokratie, wichtig zu überlegen, mit welcher Maßnahme erreichen wir wen, wie viele Menschen, wie zielgerichtet und treffsicher. Und da, wie schon richtig gesagt wurde, wir wissen, dass wir jeden Euro wirklich ganz gut ausgeben müssen und uns überlegen müssen. Da bin ich auch dafür, dass wir in unserem Mieterland Deutschland, wo wirklich mehr als die Hälfte aller Haushalte zur Miete wohnt. Und das ist ja auch gut so. Ich finde es ja gar nicht schlecht. Aber genau an die Menschen sollen wir ja in allererster Linie denken und in allererster Linie mit unserem aller Steuerzahlergeld, was wir ja als Politik in unserem Haushalt dann auch ausgeben, dass wir da möglichst viele Menschen damit erreichen und unterstützen. Und da bin ich dafür, dass wir gezielt Maßnahmen fördern und unterstützen, die eben diesen vielen Millionen von Mieterinnen und Mietern zugutekommen. Und dann kann es ja gut sein, dass man hier und dort Grunderwerbsteuer senkt. Das hilft bestimmt den Menschen, die es betrifft, und das ist schön und gut. Aber das ist nicht die große Masse. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie viele Wohnungen wir eigentlich brauchen für wie viele Menschen, dann lösen wir das Problem nicht dadurch, dass wir hier und dort vielleicht wünschenswerterweise den Kauf von Eigenimmobilie erleichtern, sondern indem wir viele, viele Miethäuser, sozusagen Mietwohnungen bauen, um dem großen Problem irgendwie da eine Lösung zu schaffen. Da bin ich dafür, dass wir gezielt auch darüber diskutieren, was für uns gesamtgesellschaftlich am wichtigsten ist. Und da geben wir auch die größte Unterstützung.
Also da hat man jetzt sehr schön den Unterschied zwischen der Sozialdemokratie und der Union feststellen können, weil Frau Martens jetzt sich dafür ausgesprochen wird, ist wunderbar, 50% der Menschen in unserem Land wohnen zur Miete, das ist gut so und soll am besten auch so bleiben. Das sehe ich fundamental anders. Wir sind in Deutschland bei der Eigentumsquote Schlusslicht in ganz Europa.
Und warum soll das schlimm sein?
Das kann ich Ihnen sagen. Also zum einen fängt es damit an, dass 80% der Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden haben. Und ich finde, als Politik ist man immer gut angetan, genau hinzuhören, was wollen die Menschen eigentlich und versuchen, auch da etwas beizutragen, dass sie ihre Träume auch erfüllen können. Und deswegen ist das alleine schon mal ein gutes Ziel. Deswegen ist es noch ein gutes Ziel, Eigentum zu bilden. Weil wenn Sie sich mal anschauen, wie ist denn eigentlich die Vermögensverteilung in Deutschland und wie ist die Vermögensverteilung im europäischen Ausland? Da wird man sehr schnell feststellen, dass die Haushalte in Deutschland außerordentlich schlecht dastehen, was das private Vermögen anbelangt. Und es liegt daran, dass unsere Eigentumsquote so gering ist. In Italien, wo man wirklich sagen kann, denen geht es jetzt als Volkswirtschaft nicht besser als Deutschland. Also bestimmt nicht. Ja, also unter Ampel wird es jetzt ein bisschen anders, aber
das liegt daran, dass viele Leute zu wenig verdienen, um sich ein Eigentum bilden zu können.
Nein, das ist nicht der Punkt. Da wird man einfach sehen, in Italien ist die Eigentumsquote bei 75%. Also deutlich höher als in Deutschland. Und deswegen ist dort auch mehr Vermögen vorhanden. Und deswegen ist es gesamtgesellschaftlich absolut richtig und wichtig und auch notwendig, dass wir mehr Eigentumsbildung schaffen, weil es zum Vermögensaufbau beiträgt, weil es zu einer guten und soliden Altersvorsorge auch beiträgt. Und deswegen wollen wir das als Union unterstützen. Und weil die Frage ja auch kam, was nutzt das denn am Ende den Mieterinnen und Mietern. Natürlich müssen wir gucken, wo stecken wir unsere Haushaltsmittel hin, selbstverständlich, aber es ist auch so, wenn Eigentumswohnungen entstehen oder auch wenn Einfamilienhäuser auch gebaut werden, bedeutet das, dass am anderen Ende ja irgendwo eine Wohnung frei wird. Das heißt, es gibt Sickereffekte und deswegen kann man nicht sagen, Eigentumswohnungen bauen ist jetzt per se irgendwie schlecht und hilft auch die Mieterinnen und Mieter nicht. Nein, sondern das hat selbstverständlich auch Effekte. Damit sage ich nicht, wir konzentrieren uns nur allein auf Eigentumsbildung, überhaupt gar nicht. Aber wir sollten das eben auch machen. Und deswegen kritisieren wir ja auch das, was die Ampel so gemacht hat. Da gibt es jetzt seit Anfang Juni ein Programm. Da sind in den ersten drei Monaten bundesweit 212 Familien gefördert worden. Bundesweit 212 Familien, also nichts. Und das ist etwas, wo wir von Anfang an gesagt haben, das ist strukturell falsch konzipiert, weil man allerhöchste energetische Standards gefordert hat, um in diese Förderung zu kommen. Gleichzeitig durfte man aber nur ein verfügbares Haushaltseinkommen von 60.000 Euro haben. Das passte am Ende nicht zusammen und hat nicht funktioniert. Und jetzt immerhin, im Maßnahmenpaket soll jetzt danach gebessert werden, aber eben viel zu spät. Der Traum von den eigenen vier Wänden, es hat ganz offensichtlich keine Priorität bei der Ampel.
An der Stelle muss ich gerade mal reinkrätschen. Offenkundig, gerade in den Städten, da wo es jetzt am meisten brennt, funktioniert das mit der Eigentumsförderung ja überhaupt gar nicht, denn in den Städten mieten ja, in den großen Städten mieten 3 von 4 Menschen. Also insofern geht es da völlig am Ziel vorbei. Da herrscht doch eher das Problem, dass von dem Frau Thielmann ja ein Lied singen kann, dass die Leute sich wirklich durch die Treppenhäuser winden bei irgendwelchen Wohnungsbesichtigungen, dass aber der Wohnraum, der noch für 8 oder 10 Euro zu mieten war, in Luxuswohnungen umgewandelt wird. Hatten Sie bei Ihrer Recherche, Frau Thielmann, das Gefühl, dass die politischen Maßnahmen ausreichen, um die Mieter zu schützen? Denn die haben wir ja eigentlich im großen Stil.
Also es gibt ja häufig den Vorwurf an die Politik, dass sie sich für die Mieterinnen und Mieter nicht interessiert, dass deren Belange denen egal sind. Diesen Eindruck hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte das Gefühl, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, im Senat und auch im Bund gibt es einen grundsätzlichen Willen zu unterstützen und politische Regulierungen und Leitplanken zu schaffen, die die Situation verbessern. Allerdings gibt es, oder war zumindest bei unserem Fall Ergebnis der Recherche, dass es in diesen politischen Regulierungen immer wieder Schlupflöcher gibt, Lücken, auch juristische Fallstricke, wo dann Gerichte die Maßnahmen wieder kippen, sodass so ein Fall, der ja eigentlich so ein bisschen gegen den gesunden Menschenverstand spricht, ne, mitten in der Wohnungskrise wird bezahlbarer Wohnraum, der ordentlich funktioniert, abgerissen zugunsten von wirklichem Luxus. Dass das möglich ist, obwohl es einen ganzen Haufen an gesetzlichen Regelungen gibt, die genau das verhindern sollen. Also es gibt in Berlin ein Gesetz, das heißt Zweckentfremdungsverbotgesetz, gibt es auch in anderen Bundesländern. Es gibt auch eine zugehörige Verordnung, aber ich spreche jetzt vom Gesetz tatsächlich, das da eigentlich sagt, Abriss von Wohnraum ist Zweckentfremdung, das ist nicht, grundsätzlich nicht gestattet. Es ist aber gestattet, wenn Ersatzwohnraum entsteht, dann in dem Fall baut halt ein Investor ein paar Wohnungen mehr, zack, fertig, muss das Ding genehmigt werden. Dann kommt eine Verordnung dazu, die sagt, dann darf das aber nur zum bestimmten Mietpreis vermietet werden. Dann sagt der Investor, gut, mache ich Eigentum, bin ich da raus, dann reguliert mir niemand mehr irgendwas. Und dann kommt auch noch ein Gericht und sagt, ja, also diese Mietobergrenze, das greift eigentlich zu stark ins Eigentumsrecht ein. Also es gibt immer wieder Bemühungen und Versuche, Probleme einzudämmen. Und mein Eindruck war, dass im Einzelfall das eben nicht so wahnsinnig gut funktioniert, weil die Projekte dann doch immer wieder so durchs Raster fallen.
Genau, also beim Mietrecht.
War sehr stark mein Eindruck.
Genau, also es ist nicht nur Ihr Eindruck, es gab tatsächlich eine vom jetzigen Justizminister in Auftrag gegebene Studie, was zum Beispiel die Mietpreisbremse und die Umgehungsmöglichkeiten und Löcher betrifft. Das haben wir so im Koalitionsvertrag vereinbart und jetzt gibt es tatsächlich die Ergebnisse, die das auch belegen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, möblierte Wohnung zu vermieten, wo nicht ersichtlich ist, welcher Teil der Summe, die ich als Mieterin zahle, ist Miete, welcher Teil ist Möblierungszuschlag oder man tituliert einfach einen Wohnraum als zum vorübergehenden Gebrauch und dann geht es aber doch ziemlich lange und Leute sind einfach in dieser Not, die wir ja jetzt gerade beschrieben haben, einfach gezwungen, alles zu nehmen, was irgendwie verfügbar ist. Und da sehen wir, dass diese Mietpreisbremse, die man dann auf der anderen Seite kritisieren kann, weil sie nichts bringt, sie bringt ja deshalb weniger, als sie könnte, weil es eben diese Löcher gibt. Und dazu gehört dann aber auch entsprechende politische Mehrheiten dafür, diese Löcher zu schließen. Also ich hoffe, nachdem diese Studie das so schwarz auf weiß darlegt, dass wir auch im Justizministerium das Verständnis dafür haben, dass wir da eingreifen müssen. Das heißt, ja, Sie haben recht, wir haben viele auch tatsächlich gute Gesetze. Wenn die alle so umgesetzt wären im Bund, in den Ländern, so wie es vorgesehen ist, wäre die Situation für viele Mieterinnen ganz anders. Aber ja, irgendwo ist immer, man sieht ja, welche Interessen hier gegeneinander sozusagen stehen. Und dann ist immer die Frage, welcher Lobby ist am stärksten? Und dann muss man leider feststellen, dass es nicht die der Mieterinnen bisher gewesen ist.
Jetzt lassen Sie uns noch mal gucken, was wir in der aktuellen Misere verbessern können. Wir haben über ein Thema noch nicht groß gesprochen, das ist das Thema Sozialwohnungen, für die, bei denen es wirklich gar nicht gut läuft. Wir hatten früher sehr, sehr viele, der Puffer ist sehr stark abgeschmolzen, Herr Gornig. Zu sehr abgeschmolzen?
Ja, das kann man sicherlich so beantworten. Ja, ist es richtig? Ja, wir haben offensichtlich jetzt zu wenig Handlungsmasse, weil uns die verloren gehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, sozialer Wohnungsbau ist so ziemlich eine teure Angelegenheit, die kostet sehr viel und sie unterstützt halt nur einen Teil der Bevölkerung. Und jedes dieser Probleme würde natürlich immer leichter fallen, je geringer die Knappheitssituation ist. Also wir leiden halt, also dass man darüber nachdenkt, wie wir zu mehr Wohnraum kommen, glaube ich, das hilft, würde aber auch bei allen Bestandsproblemen mehr helfen, weil der Druck weniger wäre. Es hilft, mehr zu bauen
und neu zu bauen. Es hilft auch, weniger abzureißen.
Genau, und auf jeden Fall weniger abzureißen und dass man da eine gute Strategie hat. Wie gesagt, also ich habe nichts dagegen, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen erstmal. Das fände ich, denke ich, ist eine gute Sache. Wenn ich aber merke, ich schaffe das nicht, dann muss ich darauf reagieren und nicht einfach so tun, als ob ich nichts machen muss, sondern ich muss jetzt wirklich gezielt gucken, na, wie kann ich denn dann sozusagen diesen Mangel dort, wo er am größten ist, beseitigen. Und dann sind doch solche Ideen, kann ich ja frei werdende Büroflächen, kann ich Einkaufsflächen, kann ich die umwidmen, kann ich, mit ein paar Ideen vielleicht gerade, das sind ja häufig gerade Lagen innerhalb der Städte, wo ich vielleicht günstigen Wohnraum schaffen kann. Sind jetzt nicht die 400.000 Wohnungen. Also 400.000 Wohnungen aus Büroumwandlung von heute auf morgen geht nicht. Aber ich glaube, es ist besser, wirklich jetzt gezielt das Geld einzusetzen, als statt darauf zu setzen, wirklich, dass man diese Neubauzahl pauschal hochhält. Wir müssen viel, viel in den Segment bauen, wo wir den größten Mangel haben. In den Städten, in den größeren Wohnungseinheiten und in preisgünstigem Segment.
Herr Lutschak, was wäre für Sie das Wichtigste, was kurzfristig helfen würde?
Also kurzfristig ist in der Tat wichtig. Wir brauchen einen starken Impuls und verlässliche Perspektiven für die Bauwirtschaft. Tatsächlich kurzfristig müssen wir über die momentan schwierige Finanzierungssituation hinwegkommen. Herr Gorni hat darauf hingewiesen, dass Anfang des Jahres sich die Zinsen mehr oder weniger vervierfacht haben. Das ist im historischen Vergleich unter dem Strich absolut betrachtet gar nicht so viel. Nur gleichzeitig sind eben die Baukosten so stark gestiegen. Bis wir die Baukosten gesenkt haben, wird das ein bisschen dauern. Das geht nicht ganz von heute auf morgen und deswegen werden wir sicherlich auch staatliches Geld in die Hand nehmen. Und das ist mir ganz wichtig. Okay. Wir müssen jetzt da auch handeln, dass die Kapazitäten, die in den letzten Jahren aufgebaut worden sind, dass die nicht wieder abgebaut werden sind. Und da sind die Unternehmen momentan leider dran dabei. Es gibt erste Unternehmen, die haben Kurzarbeit, die haben Entlassungen. Und wenn diese Abwärtsspirale weitergeht, dann werden wir auch viele lange Jahre nicht in der Lage sein, die 400.000 Wohnungen zu schaffen. Und deswegen ist jetzt ein ganz entschiedenes Gegensteuern und ein wirklich politischer Kraftakt notwendig. Und der ist im Maßnahmenpaket im Baugipfel leider nicht enthalten.
Herr Dutschak, danke. Gehen wir weiter zu Sandra Martens von der SPD. Ihr Schlusswort bitte kurz.
Ja, ich denke, wir müssen diejenigen unterstützen, die am günstigsten bauen können, weil sie nur wirtschaftlich bauen müssen und nicht so sehr auf die Gewinne gucken müssen, also Kommunen und Genossenschaften stärken. Dann nicht nur neu bauen, sondern auch schauen, wo man nachverdichten, wo man aufstocken kann. Dann natürlich auch auf die vielen Regelungen, unterschiedlichen Bauordnungen, Stichwort Bürokratieabbau und Digitalisierung schauen, damit es tatsächlich auch schneller geht. Ja, und vor allen Dingen auch ans Mietrecht ansetzen, weil wir wissen, nur viele neu gebaute Wohnungen führen nicht zwangsläufig dazu, dass die Mieten sinken. Da müssen wir mit anderen Instrumenten helfen, dass jeder sich seine Miete auch leisten kann.
Charlotte Thielmann, was ist Ihre wichtigste Idee?
Also ich würde doch nochmal dafür plädieren, auch in dieser Krise langfristig zu denken, weil das oft dann ein bisschen längerfristig positive Effekte zeitigt. Also sehr erfolgreich zum Beispiel sind ja Städte und Kommunen, die schon sehr langfristig Grundstücke ankaufen. In dem Moment hat eine Kommune wahnsinnig viele Hebel in der Hand, kann sowas sagen wie, es kriegt der den Zuschlag, derjenige darf bauen, der die günstigsten Mieten anbietet, was Münster zum Beispiel macht. Also da gibt's viele Ideen, wie man langfristig wieder auf eine Ebene kommen kann, wo die Kommunen einfach mitreden können, was gebaut wird, was dann auch wirklich hilft, damit wir auch nicht in diese Situation kommen, dass in den Städten, ja in den Kiezen so eine Art Disneyland für Wohlhabende entsteht. Wir haben mit Käuferinnen und Käufern auch gesprochen, dieser Luxuswohnung, und die wollen das eigentlich auch nicht. Die freuen sich auf diese Mischung im Kiez, die freuen sich darauf, dass da auch Taxifahrer wohnen können. Nur so wie das im Moment läuft, der Neubau, der im Moment gebaut wird an diesen Orten, der sorgt eben dafür, dass die Taxifahrer dort nicht mehr leben können. Und da, denke ich, muss man auch sozial drüber nachdenken, welche Städte wollen wir eigentlich haben, und nicht nur darüber nachdenken, hat jeder ein Dach über dem Kopf.
Charlotte Thielmann haben Sie da zuletzt gehört von Detektor FM. Sie hat den Podcast Teurer Wohnen gemacht mit einer Kollegin zusammen. Sandra Martens von der SPD war mit dabei, Jan-Marco Lutschak von der CDU und Martin Gornig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Danke Ihnen allen. Das war zur Diskussion im Deutschlandfunk. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.